Hallo und herzlich willkommen hier im Schlaugründen-Podcast. Mein Name ist Steffen vom Franchise-Portal und ich bin heute im Gespräch mit Alexander Mehnert. Es geht um den Unternehmenskauf als Alternative zur Gründung. Und idealerweise würde ich sagen als schlaue Alternative, weil das ist, so stellt Alexander dann auch im Gespräch fest, gar nicht so viel teurer, als wenn man selber neu gründet und den ganzen Weg selber geht. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Vorher noch die Bemerkung, leider hat mich im Gespräch unbemerkt mein Mikrofon verlassen. Also sieh es mir bitte nach, dass ich etwas dumpf und entfernt zu hören bin. Zugegebenermaßen, Alexanders Tonspur ist die viel wichtigere und er, der ist gut zu hören. Lieber Alexander, ich freue mich, dass du hier dabei bist. Du bist ja im Grunde eine Art Unternehmensberater, der begleitet beim Kauf bzw. Verkauf von Unternehmen und hast sehr viel Franchise-Know-how noch dabei.
Vielen Dank. Also ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Es war ja mit dir das erste Mal, dass ich einen Podcast gemacht habe. Ich habe einen heiden Spaß dabei. Ja, es ist richtig. Ich bin als Unternehmensberater, begleite ich mit einem Team insgesamt, sind wir auch im Franchise-System an 40 Standorten, begleiten wir Unternehmer in der Unternehmensnachfolge und da gibt es in drei Ausprägungen. Es gibt den Generationswechsel, das ist so intern und vollkommen richtig, wie du gesagt hast, das Thema Unternehmenskauf und Verkauf.
Jetzt sagtest du mir im Vorgespräch, das ist eigentlich eine sehr besondere Situation gerade, das ist nämlich ein Käufermarkt. Der Käufer kann sich das Unternehmen aussuchen, das er kaufen möchte.
Danke fürs Stichwort. Fangen wir mal noch ein Schritt weiter vorne an. Wir erleben ja in der Presse zurzeit überall und in den Medien, dass davon gesprochen wird, wir müssen mehr Gründerkultur haben, Gründerkultur entwickeln und so fort. Ich glaube, das ist richtig, wenn man sagt, wenn man die Nachfolge als Gründen auch bezeichnet. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf ein gesamtgesellschaftliches Problem hinlaufen. Wir haben knapp 600.000 Unternehmen, die in den nächsten 5 bis 7 Jahren, vielleicht 10 Jahren, auf eine Nachfolge hinzulaufen, also nachfolgefähig sind, in vielen Fällen auch notwendig sind. Und man geht davon aus, dass etwa die Hälfte davon zusperrt. Das sind kleinere Unternehmen, die, was weiß ich, kleine Handwerksbetriebe, Einzelbetriebe, die zusperren. Aber es sind 300.000 Unternehmen, die eine Nachfolge brauchen. Und da haben wir ein großes, großes Thema und ein großes Potenzial.
Dann lass uns doch mal, bevor wir auf den potenziellen Käufer respektive Gründer eingehen, mal in die Situation des Verkäufers hineinversetzen, um den besser zu verstehen. Der hat ja beispielsweise schon einen designierten Nachfolger gehabt und der springt dann plötzlich ab, passiert nicht selten. Oder aber eben, er hat das Ding lange vor sich hingeschoben, merkt aber, dass er gesundheitlich vielleicht eingeschränkt wird und dann kommt er in Zugzwang. Was heißt das? Also wie fühlt er sich? Er gibt ja ein Baby ab, kannst du das so ein bisschen umschreiben? Und dann gucken wir hinterher mal, was heißt das denn für den Käufer-Gründer? Käufer.
Neues Modell Gründer-Käufer. Ja, ernstes Thema. Ich glaube, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist ein Baby, was er abgibt. Häufig ist das Baby aber schon groß. Sondern es ist ein Lebenswerk, was er gestaltet hat. Also ich sage eher, weil zu 95% wir in Deutschland noch von Unternehmern sprechen. Auch das wäre nochmal ein gesondertes Thema, warum so wenig Frauen dabei sind. Ich glaube, da würde uns sehr geholfen sein. Aber nochmal zurück, der Unternehmer oder die Unternehmerin, wenn wir so wollen, gibt ein Lebenswerk ab. Und das hat natürlich viel damit zu tun. Ich habe das Unternehmen gegründet. Ich habe, wie hat es mir neulich einer gesagt, 5 Jahre fast nicht geschlafen, weil ich rund um die Uhr gearbeitet habe. Ich hatte Sorgen, ich hatte eine Finanzierung, ich habe vielleicht eine junge Familie dabei. Und dann hole ich mir tatsächlich auch noch Menschen dazu, die sich ja nicht in erster Linie nur das Unternehmen aussuchen, sondern die gucken sich auch genau an, wer ist der Unternehmer. Das heißt, es entsteht ja eine unfassbare Bindung. Wir sprechen bei Kern auch gerne vom Lagerfeuer, an dem ich alle versammle und an dem sich alle wärmen können. Und das soll jetzt plötzlich vorbei sein. Also da gehört schon viel Professionalität dazu, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen und loszulassen. Und weil du es eben genannt hast, manche verpassen das tatsächlich und irgendwann ist es dann zu spät. Dann kann man nicht mehr wirklich loslassen. Und dann ist vielleicht auch das Vertrauen, dass der Unternehmer eine vernünftige Nachfolge, eine verantwortliche Nachfolge gestalten will, ist ab einem bestimmten Alter möglicherweise auch nicht mehr so ganz da.
Ja, okay. Dann versetzen wir uns jetzt in den neu kreierten Gründer, den Gründerkäufer, der vielleicht eigentlich gründen würde und jetzt durch unseren Impuls möglicherweise auch auf die Idee kommt, Unternehmenskauf könnte eine Option sein.
Was kauft er denn, wenn er ein Unternehmen kauft?
Setzen wir da an, wo es eben war. Er kauft ein Lebenswerk. Da muss er sich erstmal klar drüber sein. So, und das ist so die emotionale Seite dabei. Auf der anderen Seite übernimmt er natürlich ein Unternehmen, was in der Regel am Markt erprobt ist. Das funktioniert, das ist ertragreich. An mancher Stelle vielleicht ein bisschen staubig, aber insgesamt ja im besten Falle gut aufgestellt für die Zukunft. Er übernimmt Mitarbeiter, er übernimmt Produkte, er übernimmt einen Standort, er übernimmt eine ganze Reihe. Und auch tatsächlich meist ja die Sicherheit, dass es funktioniert, was beim Gründen nicht unbedingt der Fall ist.
Weil er nicht komplett ungeschickt ist.
Naja, gut, das ist richtig. Also man kann natürlich auch ein paar Fehler machen, aber er kauft ein funktionierendes Unternehmen.
Er nähert sich dem Thema an. Er hat ja unendlich viele Optionen im Käufermarkt. Wie kann er sich dem Ganzen annähern, auch vielleicht gefühlsmäßig, aber auch so bei der Suche nach dem passenden, suchen den passenden Verkäufer, passt das menschlich, muss das menschlich passen, Verkäufer, der ist ja irgendwann weg. Also da entstehen ja ganz, ganz viele Fragezeichen in einem sehr frühen Zeitpunkt des Prozesses, wenn ich überhaupt das erste Mal drüber nachdenke, Moment, statt gründen könnte ich ja auch kaufen.
Ich habe gerade ein paar Bilder vor Augen. Ich erlebe zurzeit ein paar sehr sympathische Menschen, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch Angebote beispielsweise der IHK wahrnehmen. Die IHK bietet, oder viele IHK bieten regelmäßig Kaminabende, Nachfolgeworkshops an und versuchen tatsächlich Verkaufswillige mit möglichen Käufern zusammenzubringen. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, einfach mal erst in Dialog zu kommen, bevor man sich konkret Gedanken macht, ich will dich kaufen. Also so weit ist man nicht. Und darüber kann man natürlich für sich auch ein Gefühl entwickeln und rausfinden, wohin will ich eigentlich? Gibt es eine Branche, die mich interessiert? Gibt es eine Unternehmensgröße, die mich interessiert? Das ist eine Grundlage. Und zweiter Punkt, du sagst es, mag ich den Menschen? Ganz entscheidend. Also wenn ich mein Lebenswerk abgebe, dann möchte ich den Menschen wissen, mögen oder dem vertrauen zumindest als Verkäufer, dass er das gut weiterführt, weiterentwickelt. Es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist, auf keinen Fall. Aber dass er das weiterführt, das ist das eine. Ich muss also ein gemeinsames Verständnis über das, was war, über das, was ist und über das, was kommen wird, entwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Geschichte.
Und das gilt dann ja genauso auch für den Käufer, weil sonst einfach funkt es nicht. Ne? Wenn der Käufer anders empfinden würde als der Verkäufer, klar, dann wird es auch nicht gut ausgehen.
Wenn ich nicht verstehe, wo das Unternehmen herkommt, wie es gegründet wurde, wo es heute steht und wo es hinlaufen kann, dann sollte ich die Finger davon lassen.
Dann lass uns mal versuchen, ein bisschen Butter bei die Fische da zu kriegen. Kann ich mir einen Unternehmenskauf überhaupt leisten? Oder anders ausgedrückt, ist ein Unternehmenskauf nicht sehr viel teurer, wenngleich ich mir natürlich vorstellen kann, es ist eine Abkürzung, weil das Unternehmen läuft ja schon. Ich kann in bestehende Umsätze reinspringen, statt sie von null an aufzubauen. Aber diese Leistung muss ich mir ja kaufen. Also das wird aufgepreist. Gebe ich dann nicht unendlich viel mehr aus?
Nein, tatsächlich nicht. Also zumindest meist nicht. Wenn es natürlich ganz nachgefragt ist, dann bestimmt natürlich Nachfrage auch hier den Preis. Vom Grundsatz gehen wir davon aus, dass wir ein Unternehmen nach dem Ertragswert bewerten und daran richtet sich meist auch die Kaufpreisvorstellung des Verkäufers.
Ganz kurz zur Erklärung, Ertragswert?
Ertragswert ist im Grunde, was kann ich langfristig an Erträgen aus dem Unternehmen erwarten? Und daraus leitet sich, da gibt es Industriestandards, daraus leitet sich ein Ertragswert ab, den man zur Kaufpreisfindung dann auch nutzt.
Also ich gucke, was ich pro Jahr verdienen kann und multipliziere es mit dem Faktor.
Genau, wo läuft es die nächsten Jahre hin? Und das muss halt plausibel sein, das muss nachvollziehbar sein. Und da sind wir wieder beim gemeinsamen Verständnis. Kann ich mir das leisten? Ja, das ist eine entscheidende Frage. Es gibt immer wieder mal Menschen, die sagen, ja, ohne Eigenkapital und im Sinne guten Mindsets, kannst du eigentlich alles kaufen. Das mag ja an manchen Stellen stimmen. Vom Grundsatz ist es aber bei seriösen Unternehmensnachfolgen schon etwas anders. Ich brauche in der Regel ein vernünftiges Eigenkapital. Je nach Bank und Finanzierer sprechen wir so von 10%, 15% bis 30%, die ich einbringen muss auf den Kaufpreis, Transaktionswert, also Kaufpreis des Unternehmens. Und wenn ich das beiseite habe, dann habe ich meist gute Voraussetzungen. Wenn Businessplan, Geschäftsmodell und so weiter auch stimmen und die finanzierende Bank mir auch abnimmt, dass ich das auch schaffe.
Wo siehst du da den Unterschied zur Gründung? Pauschal recht ähnlich, ne? Also prozentual braucht so viel Eigenkapital vom Gesamtinvest.
Ja, genau.
Der Gesamtinvest wird deutlich größer sein, weil ich kaufe sozusagen die Aufträge, die Kundschaft und das Konzept, das schon ausgereift ist, die Kinderkrankheiten sind weg und so weiter. Das glaube ich ja mit.
Ja, genau. Ich kaufe ja auch einen kalkulierten Geschäftsführerlohn, der ist dabei. Also das ist ja alles schon drin. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass das, was ich zu finanzieren habe, wenn ich gründe, ja auch nur eine Idee ist, die ich gut erklären muss. Der Unterschied zum Unternehmen, wo ich nachfolge, ist, dass ich ja nachweisen kann, dass ein Unternehmen den Ertragswert hat. Bei einer Gründung muss ich erläutern, dass es das bringen könnte und nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit auch so ergibt. Wenn es gut läuft, ist das alles in Ordnung. Ich wage aber mal die steile These, dass das Invest bei einer Gründung, bis ich beim selben Ertragswert bin, wahrscheinlich ähnlich ist. Wie der Kaufpreis.
Von zum Beispiel Marketingkosten, um überhaupt eine Bekanntheit im Markt einzubringen. Und also ganz viele so kleine Puzzleteile,
ja,
die jetzt nicht alle einzeln aufnehmen zählen natürlich, aber in Summe kommen da notwendige Kosten auf, um an den Punkt zu kommen, wo das Unternehmen, das ich kaufen könnte, jetzt gerade schon steht.
Genau. Ich muss ja auch betrachten, in welcher familiären Situation bin ich. Bin ich jetzt jemand, der im Alter von 30, 40, 50 nochmal gründet, ist das ja in Ordnung, aber dann habe ich einen ganz anderen Lebensstil oder muss ich ganz andere Themen finanzieren. Und beim Unternehmen, was ich kaufe, kann ich ja sehen, was wird dort erwirtschaftet unter Berücksichtigung eines fairen Inhaber- oder Geschäftsführergehalts.
Jetzt ist die Prüfung eines potenziellen Unternehmens, das ich kaufen möchte, und das Verhandeln sehr eng verknüpft. Ne? Ich prüfe, ich finde Dinge heraus, die mir gefallen, die mir nicht gefallen und nehme das als Argumente, um den Kaufpreis am Ende zu verhandeln und die Gesamtkonditionen, Zeitablauf und was da alles dazugehört. Was muss ich beachten als Käufer, um in diese Verhandlung einzutreten? Muss ich ein harter Hund sein und sehr früh sehr stark ankern? Oder was macht eine erfolgreiche Verhandlung aus?
Ich möchte da nochmal aufgreifen, wo ich eben war, und dann gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich glaube, das gemeinsame Verständnis über das, was war, das, was ist und das, was kommen kann, ist eine gute Basis, um ein Unternehmen zu kaufen. Also wir bewegen uns jetzt nicht in den rein finanziellen Betrachtungen, sondern wirklich, wir sprechen über Lebenswerke. Und das beginnt ja damit, wie ich das Unternehmen kennenlerne. Wie sehen die Unterlagen aus? Gibt es vielleicht ein Exposé? Gibt es Informationen, die ich im Vorfeld erhalte? Und all das ist ja schon vertrauensschaffend. Ich kann meine Fragen stellen. Ich lerne das Unternehmen kennen. Ich gehe vielleicht mal heimlich mit dem Verkäufer durchs Unternehmen und entwickle ein Gefühl dafür. Und auf Basis dessen und in Kenntnis des wesentlichen Geschäftsmodells der Zahlen entwickle ich ja eine Idee auch für mich, welcher Kaufpreis wäre denn adäquat. Und schließe auf Basis dessen bei gemeinsamem Verständnis den sogenannten LOI, ne? Das heißt einen Vorvertrag, wo man sich über die wesentlichen Punkte auch einig ist. Ne? Man sagt, was ist das Unternehmen wert und so fort.
Bevor man aber intensiv geprüft hat. Ne?
Ja. Ich sage im Grunde als Käufer, in Kenntnis dessen, was du mir bisher gezeigt hast, über Exposé in den Gesprächen und so weiter, ist nach meinem Gefühl das Unternehmen folgendes wert. Da hole ich mir im besten Falle auch nochmal einen Profi bei der Seite, der mich da berät, der den Businessplan mit mir entwirft. Und dann mache ich mir so ein Gefühl und sage, das wäre es für mich wert. Und dann guckt man, passt das eigentlich zu den Vorstellungen des Verkäufers. Ja, aber vollkommen richtig. Und wenn ich diese Basis, die Eckdaten festgezurrt habe, im besten Fall hole ich da schon einen Anwalt dazu, ne, weil das ja die Grundlage für die weiteren Vertragsgespräche ist, dann gehe ich in eine Käuferprüfung. Und die ist richtig aufwendig. Ja, da wird nämlich im Grunde, wenn man es gut gemacht hat, kann man so beschreiben, ich mache jetzt nicht die juristische Seite, das können andere besser. Im Grunde geht es in einer vernünftigen Käuferprüfung darum, dass ich als Käufer all das prüfe, was mir bisher gesagt wurde, und wenn ich keine Abweichung davon finde, dann ist das, was wir im LOI verabredet haben, im Grunde auch eine gute Geschichte. Sollte ich die berühmte Leiche im Keller finden, dann muss man nochmal reden. Aber dann wird man auch reden können. Vielleicht überrascht es ja auch den Unternehmer, der vergessen hat, was er im Keller liegen hat. Also kann passieren. Auch hier wieder Profis sollte ich mir zur Seite holen, weil ich kann das gar nicht alles abbilden. Ich hole mir also dann doch einen Rechtsanwalt und der gesellschaftsrechtlich erfahren ist, und einen Steuerberater, der das auch kann, zur Seite, der mich dabei unterstützt.
Ja, okay. Also ich erkenne einen Prozess, der früh anfängt mit sich beschnuppern, das Lebenswerk des anderen anerkennen, ein bisschen austauschen, den Rahmen abstecken, nachdem man erste Infos erhalten hat, dann in die Tiefe prüfen, juristisch die Plausibilität des vorher Gesagten, um dann an einen Kaufvertrag zu kommen und diesen Kaufvertrag hinterher eben mit Leben zu füllen, nämlich umzusetzen.
Exakt.
In einem exakten Zeitraum. Jetzt ist das Motto hier ja schlau gründen, machen wir daraus mal schlau Unternehmen kaufen. Auf welche 1, 2, 3 Punkte würdest du besonders hinweisen, damit man das Ganze schlau anstellt und umgekehrt gesprochen nicht drüber stolpert?
Ich würde sagen, auch wenn es vielleicht nicht ganz wissenschaftlich ist, ich würde erstmal meinem Bauch folgen. Ist es das Unternehmen, wo ich mir vorstellen kann, mit viel Leidenschaft, Ausdauer die nächsten Jahrzehnte mit umzugehen? Gefällt mir das Geschäftsmodell?
Ganz oft ja im Franchise-Kontext auch. Nicht sofort auf die finanzielle Ebene zu schauen, sondern vorher zu gucken, habe ich Bock dafür, montags morgens aufzustehen oder wird das mühsam montags morgens, wenn der Wecker klingelt? Und das ist die erste entscheidende Frage und danach kann ich auf die Finanzen
gucken. Genau, und Liebe und Leidenschaft. Also habe ich das Unternehmen, für das ich leben möchte, das ich als mein Lebenswerk weiterentwickle und betrachten möchte? Ich glaube, wenn das Gefühl grundsätzlich stimmt, dann können wir einen Schritt weitergehen. Und dann muss es sich natürlich rechnen, tragen, muss ich mich finanzieren. Und ganz wichtig, habe ich Raum, meine eigenen Ideen nochmal einzubringen? Das heißt, auf basierendem funktionierenden Geschäft, was bringe ich mit, um dieses Unternehmen weiterzuentwickeln? Habe ich starke vertriebliche Fähigkeiten? Viele Unternehmen sind halt vertrieblich, weil sie sagen, brauche ich nicht, das ist so gewachsen, meine Kunden kommen von alleine. Kann ich es vertrieblich entwickeln? Habe ich besonderes Händchen, Menschen zu entwickeln? Habe ich vielleicht eine technische Ader? Bin ich ein IT-Spezialist, der jetzt genau dazu passt? Bin ich ein Handwerker? Bin ich ein Erfinder? Kann ich das treiben? Diese Ideen sollten einen treiben. Und ich glaube, das gibt dann auch eine vernünftige Gesprächsgrundlage, um ein vertrauensvolles Gespräch über die Nachfolge, über den Kauf des Unternehmens zu führen.
Kann ich das Unternehmen von einem Franchise-Nehmer abkaufen und macht das Sinn?
Natürlich. Das ist ja noch mal einfacher. Man muss dann immer entscheiden, möchte ich das? Der wesentliche Vorteil beim Franchising ist, ich kann benchmarken. Ich habe also, wenn ich ein Unternehmen von einem Franchise-Nehmer kaufe, kann ich ja links und rechts gucken. Wie laufen die? Ist der jetzt besser? Ist der schlechter? Ist die Lage gut? Also ich kann wirklich vergleichen. Das macht es mir natürlich viel einfacher, auch in der Vorprüfung. Ich sollte mir allerdings auch anschauen, oder wie der gute Herr Fröhlich das früher gesagt hat, der leider verstorbene Ehrenpräsident des Franchise-Verbandes, der hat mal gesagt, Leute, wenn da ein Erfinder ist, dann ist das kein Franchise-Nehmer. Wenn das einer ist, der sagt, er möchte sich um die Leute und kümmern, um den Markt kümmern, er möchte nach draußen gehen und sich nicht den ganzen Tag Gedanken machen, wie sieht das Produkt aus, dann ist es der Richtige. Und das kann ich dem Käufer auch nur sagen, wenn er sagt, ich möchte einfach umsetzen, ich möchte mit Kunden arbeiten, beispielsweise in der Gastronomie oder im Sport haben wir das häufig. Es gibt auch so viele schöne andere Dienstleistungen in der Unternehmensnachfolge, ganz eigensinnig. Dann ist das mit Sicherheit das Richtige. Also zusammengefasst, ich kann benchmarken, das ist gut. Es gibt ein erprobtes Geschäftsmodell.
Ich habe einen Mentor an der Seite, den Franchise-Geber und Franchise-Kollegen.
100%, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe im besten Fall einen guten Mentor über ein Partnermanagement oder über den Franchise-Geber grundsätzlich. Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist auch die Kraft, die in dieser Franchise-Gemeinschaft ist mit anderen Partnern. Jeder hat verschiedene Stärken, man tauscht sich untereinander aus. Ich bin nicht alleine, das ist richtig.
Haben wir irgendwas übersehen, das wir unbedingt wissen sollten, wenn wir käufen wollen, kaufen?
Ich hab dir eine Antwort unterschlagen. Muss ich als Käufer, als Gründer ein harter Hund sein? Ja, wenn sich zwei harte Hunde treffen, dann ist es schon ganz gut, wenn du genauso beißen kannst. Grundsätzlich geht es aber auch hier immer um die Augenhöhe. Also ich glaube, du musst kein harter Hund sein. Du musst einen klaren Kopf haben. Das ist richtig. Bei aller Leidenschaft, die ich anstrebe, brauchst du einen klaren Kopf. Funktioniert das? Aber ein harter Hund musst du nicht sein.
Und damit verbunden auch nicht ganz zu früh emotional da anknüpfen. Das ist wie beim Hauskauf. Wenn ich mich in dieses Haus schon verliebt habe, dann wird der Gegenüber das spüren und den Kaufpreis entsprechend hochtun, weil ich habe mich innerlich schon entschieden.
Das ist ganz cool, weil die ersten Firmenbesichtigungen finden ja meistens statt, wenn da nicht so viel los ist. Also es ist meistens dunkel, es ist meistens alleine. Und insofern kann man da ein bisschen sachlicher rangehen. Wenn man die ganzen sympathischen Menschen nochmal treffen würde, wäre es schon anders.
Kleiner Insider. Super, vielen lieben Dank, lieber Alexander Mienert. über diese Einblicke als Käufer, als Schlaualternative zum Gründen. Danke dir und euch da draußen alles Gute. Dir genauso.
War mir ein Fest. Vielen Dank.